Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global gedacht. Ich bin heute alleine hier. Rebecca ist leider aus beruflichen Gründen heute verhindert, aber wir sind immer noch mittendrin in unserem Themenblock. Alles rund um Ernährung, Ernährungssouveränität, Recht auf Nahrung. Und wir werden auch später nochmal darauf eingehen, was diese Begriffe genau bedeuten. Ne? Die letzte Folge war ja die erste Folge in diesem Themenblock. Da haben wir mit Professor Antonio Andreoli gesprochen. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Er ist Professor in Brasilien und hat uns ja so einen Blick gegeben, vor allen Dingen so einen geopolitischen, globalen Blickwinkel auf dieses Problem, auch so dieses Wissenschaftliche durch seine Arbeit. Also wenn ihr die verpasst habt, dann hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein, weil wir uns auch in der heutigen Folge stellenweise auf diese Folge auch beziehen werden. Und also die letzte Folge, die erste Folge war so ein, mehr so ein politisch-wissenschaftlicher Blick. Und heute wollen wir uns wirklich darauf fokussieren, wie kann man sich aktiv in diesem Bereich einsetzen? Wie kann Aktivismus in diesem Bereich aussehen? Und dazu sprechen wir mit Marian von FIAN. FIAN ist eine Menschenrechtsorganisation und Teil des internationalen Netzwerks Food First, Informations- und Aktionsnetzwerk. Aber das wird euch Marian gleich auch noch alles selber erzählen, was die Organisation alles macht und was er in seiner Arbeit macht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ja, hallo Marian, vielen Dank, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst, bei uns im Podcast hier zu Gast zu sein. Stell dich doch gerne einfach erstmal vor. Also wer bist du und was genau machst du bei FIAN?
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Marian Henn. Danke für die Einladung. Ich bin Referent in der Geschäftsstelle von FIAN Deutschland, wo ich einerseits zuständig bin für die Lateinamerika-Arbeit und zum anderen für den Bereich der Bildungsarbeit. Also mit Bildungsarbeit ist gemeint eine spezifische Form der Menschenrechtsgrundbildung, die wir eben auch als grundlegende Säule für die Stärkung sozialer Menschenrechte sehen.
Das klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Wir werden auf jeden Fall gleich noch auf ein paar mehr Aspekte, sag ich mal, genau deiner Arbeit eingehen. Aber vielleicht für die Leute, ich habe jetzt FIAN gesagt, aber jetzt weiß ich auch, dass man es FIAN einfach sagt. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz zusammenfassen, welches Ziel ihr mit eurer Arbeit bei FIAN genau verfolgt.
Genau, also FIAN, viele kennen es tatsächlich nur unter der Abkürzung. Es gibt eigentlich auch eine lange Version, wofür es eigentlich steht, und das ist nämlich das Food First Informations- und Aktionsnetzwerk. Und ich glaube, da in dem Namen steckt eigentlich schon so ein bisschen drin, für was wir stehen. Wir sind nämlich eine internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht, sich zu ernähren. Das heißt, unsere Vision ist eine Welt, die frei von Hunger ist und der jede Person Zugang zu den Ressourcen hat, die ein Leben in Würde ermöglichen. Und dieser menschenrechtsbasierte Ansatz der Hungerbekämpfung kommt einfach daher, dass wir eben sagen, Hunger ist kein Schicksal und die meisten Menschen hungern dort, wo Nahrungsmittel angebaut werden, auf dem Land. Und Hunger lässt sich eben auch nur besiegen, wenn die Ursachen offengelegt werden. Und die Ursache ist eben nicht, wie häufig angenommen, ein Nahrungsmittelmangel oder eine fehlende Produktionsmenge, sondern wir sehen vielmehr eben in unserer Arbeit, wie Menschen weltweit durch politische, soziale und wirtschaftliche Hemmnisse daran gehindert werden, ihr Menschenrecht auf Nahrung wahrzunehmen. Durch soziale Ungerechtigkeit, durch Unterdrückung, durch Diskriminierung, aber eben auch durch ungerechte Strukturen im nationalen und internationalen Handel. Und eben ausgehend von der Unteilbarkeit und von der Universalität der Menschenrechte kämpfen wir eben für die weltweite Verwirklichung dieses Rechts auf Nahrung.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr kämpft dafür. Das finde ich einen ziemlich guten Begriff. Da steckt ja viel, alles, was irgendwie mit dem Thema irgendwie, so dieser Aktionismus dahinter, hinter diesem Ziel, dass ihr sagt, ihr habt nicht nur dieses Ziel, sondern ihr kämpft wirklich dafür. Das finde ich sehr spannend, dass du diesen Begriff gewählt hast. Wie kamst du eigentlich zu deiner Stelle? Also wieso ist dir das Thema Recht auf Nahrung wichtig? War das so ein bisschen, hattest du zuerst die Stelle und hast dich dann da eingearbeitet oder wolltest du gerne zu FIAN, weil dir das Thema wichtig war? Also wie kamt ihr beide, quasi du und das Aktionsnetzwerk, da zusammen?
Okay, das ist tatsächlich eine lange Geschichte. Ich habe in Köln Lateinamerikanistik studiert und hatte sozusagen über mein Engagement in der Studierendenschaft ehrenamtlich immer schon Berührungspunkte mit FIAN. Und eigentlich habe ich menschenrechtlich die letzten Jahre gearbeitet zum Thema der europäischen Außengrenzen und zur Situation von Geflüchteten. Und habe mich dann im Rahmen meiner Masterarbeit tatsächlich damit auseinandergesetzt, was passiert eigentlich mit Menschen, wenn sie einmal diese EU-Außengrenze wirklich physisch überwinden, und bin dann eben eingetaucht so ein bisschen in die Welt der industriellen Landwirtschaft in Andalusien, in Südspanien, wo eben Menschen ohne Papiere auf Tomaten- und Erdbeerfeldern gnadenlos ausgebeutet werden. Und da kam ich dann so ein bisschen an die Schnittstelle, sage ich mal, von Grenzregime und Ernährungssystem. Und über diese Schnittstelle hatte ich dann eben auch so ein ganz starkes Bewusstsein eben auch für Ernährungsfragen herausgebildet und eben auch für diese menschenrechtliche Perspektive vom Menschenrecht auf Nahrung, weil die Menschen, die dort in Andalusien eben auf den Feldern arbeiten, haben erstens selber häufig überhaupt keinen Zugang zu Nahrungsmitteln und auch keinen Zugang zu Wasser. Und das, obwohl sie eben selber in diesem Sektor arbeiten und auch während der Corona-Pandemie ja letztlich ein essentieller Sektor waren, der den Laden hat, ne, sozusagen die Gesellschaft am Laufen gehalten hat. Das ist sozusagen das Persönliche. Und ganz allgemein, glaube ich, ist es wichtig, sich auch einfach nochmal, würde ich auch gerne einfach nochmal so ein Plädoyer für die Menschenrechtsarbeit halten. Weil wenn wir uns so ein bisschen die Bedeutung auch anschauen und den historischen Kontext des Rechts auf Nahrung, dann wird das, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen deutlich. Und zwar haben ja in den Jahrzehnten nach der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte waren es vor allem die eben noch kolonisierten Staaten und die gesellschaftlich globalen Südens, die eben die Weiterentwicklung und die Verrechtlichung dieser Menschenrechte vorangetrieben haben. Und es waren eben die kollektiven Rechte, die im UN-Sozialpakt auch verbrieft sind jetzt, sind eben eine große Errungenschaft aus dem globalen Süden. Und in ihnen steckt eben der Kern nach diesem Verlangen nach einer gerechten Ausgestaltung der Welt. Und was wir dann aber erlebt haben, ist eben, dass mit dem Scheitern auch vor allem der sozialistischen Staatsprojekte und diesem ganzen globalen Einzug des Neoliberalismus in den 70er Jahren Menschenrechte nochmal komplett umgedeutet wurden. Also die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte sind komplett ausgeblendet worden. Und es hat so ein sehr dominanter Diskurs Einzug erhalten von Menschenrechten als individuelle Freiheits- und BürgerInnenrechte und so als Rüstzeug und Werkzeug der freien Marktwirtschaft. Und die Aufgabe von Organisationen wie FIAN, die sich eben auch genau in diesem historischen Zeitraum, nämlich 1986, gegründet hat, lag eben genau darin und liegt eben genau bis heute darin, eben diese sozialen Menschenrechte, die eine Errungenschaft sind von Kämpfen aus dem globalen Süden, die eben lange aus dem Diskurs verdrängt wurden, wieder hochzuhalten. Und es geht eben im Kern auch um nichts anderes als um grundlegende Menschenwürde. Und diese sozialen Menschenrechte hängen eben zusammen mit Grundbedürfnissen. Und das ist Nahrung, das ist Wohnen, das ist Wasser. Das sind eben alles sozusagen Grundbedürfnisse, die menschenrechtlich verbrieft sind. Und wir haben es eben aber nicht geschafft, trotz aller, in Anführungszeichen, Fortschritte, hat es die Menschheit bisher nicht geschafft, die Hungerzahlen zu reduzieren. Und das ist eben beschämend und skandalös. Und deswegen sind eben diese Menschenrechte, glaube ich, da ein sehr guter Kompass, um eben genau da weiterzumachen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch cool, dass du nochmal so angesprochen hast, nochmal so ein bisschen so diesen generellen Kontext gegeben hast zu Menschenrechten, weil, also wir hatten es im Podcast auch schon öfters Folgen zu den verschiedenen Menschenrechten, aber auch an so einem Thema wie dem jetzt hier sieht man ja wieder, dass das steht nicht in einem luftleeren Raum sozusagen, sondern da sind ganz viele verschiedene Bereiche, die da irgendwie zusammenkommen, eben irgendwie soziale, politische, wirtschaftliche Faktoren. Da werden wir auch später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Was mich jetzt aber an der Stelle, ist wahrscheinlich gut, das am Anfang der Folge nochmal zu klären, interessieren würde, ist, du hast jetzt schon öfters den Begriff oder die Begriffe das Recht auf Nahrung verwendet. Wir haben jetzt in der letzten Folge, hatten wir auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Food Security und Food Souveränität vor allen Dingen. Du hast jetzt von Recht auf Nahrung gesprochen. Warum bezieht ihr euch vor allen Dingen auf den Begriff Recht auf Nahrung? Und was fällt für euch genau darunter? Also was ist quasi so das Besondere oder was fällt alles unter diesen Begriff Recht auf Nahrung?
Mhm. Ich würde, glaube ich, jetzt auch nochmal mit einer Problematisierung von dem Food Security Begriff anfangen. Und ich glaube, dann wird es auch nochmal deutlicher. Also Food Security hat sich eben etabliert so in den 70er Jahren im Kontext der Hungerbekämpfung der Vereinten Nationen oder der FAO. Und da liegt eben der Fokus ganz klar auf absoluten Produktionsmengen von Nahrungsmitteln in einem Staat. Und diese Produktionsmengen können eben auch erhöht werden oder kompensiert werden durch Importe beispielsweise. Und Krisen wie jetzt der Angriffskrieg auf die Ukraine oder auch Corona zeigen aber eben auch, dass diese Konzepte sehr fragil sind, weil sie auch immer politischen und wirtschaftlichen Konjunkturen und vor allem Marktmechanismen unterliegen. Also wir haben zusammenbrechende Lieferketten gesehen, wir haben Düngemittelpreise gesehen, die in die Höhe geschossen sind und die KleinbäuerInnen weltweit in existenzielle Krisen gebracht haben. Und der UN-Sonderberichterstatter zum Recht auf Nahrung, Michael Fakri zum Beispiel, hat da auch ganz klar gesagt, dass die internationalen Märkte eben auch eine Ursache für den Zusammenbruch der Lebensmittelsysteme sind, weil sie eben diese Schocks, wie jetzt zum Beispiel den Angriffskrieg auf die Ukraine, nicht auffangen, sondern stattdessen noch verstärken. Und dass eben ein großes Problem die Marktmacht und auch die Ängste der Investoren sozusagen da drin sind. Und ich glaube, da wird ziemlich deutlich, warum eben dieser marktbasierte Ansatz problematisch ist und warum das Menschenrecht auf Nahrung dazu eine Abgrenzung ist. Weil das Menschenrecht auf Nahrung oder besser gesagt das Menschenrecht auf eine angemessene Ernährung, wenn man es noch genauer nimmt, ist eben Teil der verbrieften Menschenrechte. Und es betont was ganz Zentrales, was eben Food Security nicht betont, nämlich den Zugang zu produktiven Ressourcen. Und damit das Recht, sich selbst in Würde ernähren zu können. Während Food Security ja häufig so ein bisschen auch so einen ja doch durchaus kolonial angehauchten Diskurs hat von, wie können wir die Welt ernähren? Haben wir bestimmt alle schon mal gehört, so diesen Satz. Fragt eben Recht auf Nahrung nicht, wie können wir die Welt ernähren, sondern Recht auf Nahrung fragt, wie können Menschen sich selbst in Würde ernähren? Und das ist eben ein ganz, ganz, ganz zentraler Unterschied. Und da weist das Recht auf Nahrung eben auch eine ganz enge Verbindung auf zu anderen Rechten, wie dem Recht auf Wasser, dem Recht auf Gesundheit, dem Recht auf Wohnen oder eben auch dem Recht auf existenzsichernden Löhnen. Und eine sehr detaillierte Auslegung des Rechts auf Nahrung, auf die wir uns eigentlich in unserer Arbeit berufen, stammt vom zuständigen UN-Ausschuss aus dem Jahr 1999. Und da werden nochmal, um auf deine Frage zu kommen, was bedeutet für uns alles dieses Recht auf Nahrung, was beinhaltet das, da wird es eigentlich ziemlich gut ausdifferenziert. Also vor allem diese Ebenen Zugang zu Nahrung, Verfügbarkeit von Nahrung und Angemessenheit von Nahrung. Und letztlich geht es darum, dass zur Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung entweder ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen müssen, oder eben die reale Möglichkeit, selber Nahrungsmittel anzubauen. Also auf der einen Seite existenzsichernde Löhne oder staatliche Transferleistungen und auf der anderen Seite aber eben die notwendigen produktiven Ressourcen und Produktionsmittel. Also die Menschen müssen über Land verfügen, Wasser, Saatgut, Arbeitsgeräte, um eben Nahrungsmittel anzubauen, um zu sammeln, um zu fischen, um sich eben selber in Würde zu ernähren. Und jetzt würde ich noch kurz auf diesen Aspekt dieser angemessenen Ernährung eingehen, weil das ist tatsächlich auch ein Punkt, der häufig aus unserer Perspektive unterbelichtet bleibt. Und dieser Begriff der Angemessenheit kann jetzt nicht allgemeingültig gesagt werden, das ist angemessen, sondern es hängt natürlich immer ab von den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, aber auch klimatischen und ökologischen Bedingungen an einem Ort. Aber es kann zum Beispiel bedeuten, dass Nahrungsmittel, die im Zuge von internationalen Hilfsprogrammen gehandelt werden, kulturell akzeptiert sein müssen. Also niemand soll gezwungen werden, etwas zu essen, das er oder sie ablehnt. Da ist beispielsweise eine Erfahrung, die immer wieder gemacht wurde in Spanien, in Lagern für Geflüchtete, dass dort, obwohl ein Großteil der Internierten muslimischen Glaubens war, es keine Halal-Produkte gab. Das ist so ein Beispiel, wie eben diese Nahrung nicht angemessen ist. Ein anderer sehr zentraler Aspekt ist eben, dass angemessene Nahrung auch eine gute Qualität haben muss. Also nährstoffreich, nicht giftig, nicht verdorben und gesundheitlich unbedenklich und dass der Staat das kontrollieren muss. Und das Recht auf Nahrung beinhaltet auch die Dimension der Nachhaltigkeit. Also Nahrung muss langfristig und auch für künftige Generationen eben verfügbar und zugänglich sein und nicht nur heute. Und das gibt eben so einen sehr ganzheitlichen und integralen Blick auf unser Ernährungssystem, ne, wenn wir uns diese Perspektive ansehen. Und auch, um jetzt nochmal sozusagen den Bogen zu schlagen, auch zu Food Security. Beim Recht auf Nahrung ist auch sozusagen sehr klar dann auch definiert, wer welche Rolle hat. Nämlich es sind die Menschen, die Rechte haben, Und die Pflichtenträger sind ja die Staaten. Also wir reden hier von menschenrechtlichen Staatenpflichten. Und die Privatwirtschaft ist eine Drittpartei. Und die Privatwirtschaft ist nicht zentraler Akteur von Nahrungsmittelpolitiken. Und das ist auch nochmal so eine ganz wichtige Unterscheidung sozusagen auch, um zu verstehen, wo wir ansetzen. Also weil wir von FIAN in Deutschland setzen eben da an, bei der deutschen Politik und dass die deutsche Politik strukturelle Veränderungen macht, damit dieses Menschenrecht auf Nahrung weltweit verwirklicht wird. Weil sozusagen das eine ist, dass der Staat im eigenen Land, innerhalb der eigenen Grenzen dieses Menschenrecht achten, schützen und gewährleisten muss, aber eben auch über die eigenen Grenzen hinaus. Also extraterritorial nennen wir das im menschenrechtlichen Kontext. Und der UN-Sozialpakt, das Rechtsdokument, betont eben mehrfach die Verpflichtung der Staaten, international zu kooperieren. Also beispielsweise in Krisensituationen wie Hungersnöten. Aber es bedeutet eben auch, dass der deutsche Staat verpflichtet ist, dass deutsche Politik nicht dazu beiträgt, dass das Menschenrecht in anderen Ländern verletzt wird, zum Beispiel durch deutsche Konzerne, durch Entwicklungsgelder, worüber Menschen vertrieben werden, oder auch durch Handelsstrukturen, die beispielsweise dazu führen, dass der Preisdruck auf Zulieferer zu groß wird, dass auf Plantagen keine existenzsichernden Löhne mehr gezahlt werden können. Und noch ein weiteres Beispiel aus der FIAN-Arbeit ist eben, wie wir auch zunehmend sehen, wie das Menschenrecht auf Nahrung durch Klimaveränderung und die Klimakrise verletzt wird. Und auch hier sagen wir eben, hat der deutsche Staat eine Pflicht, alle Maßnahmen zu ergreifen, um sowohl in der Präventionsphase, also durch Emissionsminderung, als auch in der Reaktionsphase, also beispielsweise durch Ausgleichszahlungen, durch Reparationen, die Bewältigung des Klimawandels, dort eben das Menschenrecht auf Nahrung weiter zu schützen.
Ich finde es sehr gut, dass du, das ist gut, aber passend für die Folge, dass du jetzt eben schon mal angesprochen hast, dass es halt auch dieses extraterritoriale Aspekt hat. Also, dass es da auch auf jeden Fall ja dieses Zusammenspiel zwischen anderen Ländern geben muss. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, weil das ist ja auch sehr spannend, FIAN in diesem Aspekt zu betrachten, weil es ist ja auch einfach ein Aktionsnetzwerk, was in sehr vielen Ländern aktiv ist. Da gehen wir auf jeden Fall, ich setze da mal kurz einen Haken dran, aber wir gehen da später nochmal drauf ein. Wir haben jetzt sehr schön, auch du hast mir eine sehr gute Überleitung geliefert, indem du auch Food Security nochmal so gut erklärt hast und diese Unterscheidung zwischen den Begriffen, weil da ging es in unserer letzten Folge schon drum, wo wir mit einem Professor gesprochen haben. Ich sag mal, da ging es eher so ein bisschen so um diese, ja, wissenschaftlich-politische Ebene. Und was ja so spannend an euch ist, dass ihr halt wirklich diese aktive Arbeit macht. Und da würde mich natürlich interessieren, wie arbeitet ihr eigentlich genau? Also, wenn man jetzt so auf eurer Website oder auch irgendwie auf euren Social Media Kanälen guckt, ihr habt ja sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, ihr macht sehr viel Kampagnen zu dem Thema. Kannst du mich oder auch die Hörer eben da so ein bisschen mitnehmen, wie genau FIAN eigentlich arbeitet?
Genau, also wenn ich jetzt von FIAN spreche, spreche ich jetzt aktuell von FIAN Deutschland. Ich glaube, auf die internationale Struktur oder so kommen wir vielleicht später auch nochmal. Genau, aber ich spreche jetzt sozusagen von FIAN Deutschland. Und ein ganz zentraler Teil unserer Arbeit ist eben die Fallarbeit. Also Fallarbeit, wo wir Betroffene von Menschenrechtsverletzungen langfristig dabei unterstützen, zu ihrem Recht zu kommen. Und das braucht oft einen sehr langen Atem. Also ein sehr bekannter Fall von uns ist der sogenannte Kaveri-Fall, wo vor über 20 Jahren ein deutscher Kaffeekonzern für die Errichtung einer Kaffeeplantage verantwortlich war für die Vertreibung tausender Menschen. Und diese Menschen warten bis heute auf eine angemessene Entschädigung und auf eine angemessene Entschuldigung des Kaffeeunternehmens. Und meine Kollegin, die diesen Fall begleitet, ist da eben schon seit über 20 Jahren dran. Und das zeigt eben auch, was für einen langen Atem und man auch in dieser Fallarbeit ganz konkret braucht. Dann gibt es aber natürlich auch immer wieder Fälle von akuten Menschenrechtsverletzungen, wo wir mit Eilaktionen darauf reagieren können. Also wo wir beispielsweise per Brief oder Fax heutzutage tatsächlich eher nicht mehr so, sondern also traditionell schon, aber inzwischen natürlich auch viel online, Mitglieder und UnterstützerInnen auffordern, den Verantwortlichen zu schreiben, damit die diese Menschenrechte einhalten. Und diese Aktionen sind nicht nur Solidaritätsbekundungen, sondern führen tatsächlich auch unserer Erfahrung nach schon auch oft zu deutlichen Verbesserungen für die Betroffenen. Also dieses internationale Echo stärkt deren Position und hilft ihnen dann eben ihre Anliegen sicher und nachdrücklich auch vorzubringen. Und da ist aber auch wichtig, gerade so in Bezug auf diesen Aspekt Sicherheit, dass wir immer natürlich in enger Abstimmung mit den Betroffenen natürlich nur agieren. Was da auch ein ganz, ganz zentraler Teil unserer Arbeit ist, sind sogenannte Fact-Finding-Missions, so Untersuchungsmissionen, wo wir eben vor Ort Feldrecherchen machen und uns bei den Menschen informieren, Kontakte zu Betroffenen aufbauen, Kontakte zu diesen Organisationen aufbauen. Und es hat natürlich einerseits den Effekt, dass wir solidarisch Präsenz zeigen und eine internationale Öffentlichkeit herstellen. Und das aber eben auch nicht zu unterschätzen, dieser Schutzaspekt, der häufig mit diesen Besuchen gestärkt wird. Also oft ist diese Form der internationalen Öffentlichkeit auch ein Schutz für Gemeinden vor Willkür, vor Kriminalisierung und vor Repression gegen Menschenrechts- und LandverteidigerInnen durch staatliche oder auch private Akteure. Damit eng verknüpft sozusagen ist, dass wir natürlich die Ergebnisse aus diesen Recherchen auch nutzen für unsere Lobby- und Advocacy-Arbeit. Also auf nationaler Ebene versuchen wir auf politische EntscheidungsträgerInnen einzuwirken. Also wir führen Gespräche in Ministerien, wir sprechen mit Abgeordneten. Fion wurde jetzt auch schon mehrmals eingeladen als Sachverständige im Bundestag, etwa im Ausschuss für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Genau, und nicht zuletzt machen wir eben auch ganz stark Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Also wir organisieren Rundreisen von Gästen aus dem globalen Süden, die eben hier dann in Deutschland eine Bühne bekommen und eine Aufmerksamkeit bekommen für ihre Belange. Also einerseits durch öffentliche Veranstaltungen, aber eben auch, indem wir sie in Kontakt bringen mit Entscheidungsträgern hier. Und nicht zuletzt machen wir eben auch diesen Bereich der Menschenrechtsbildung, den ich am Anfang angesprochen hatte, für den ich auch mit zuständig bin. Und das ist eben eher eine Form der außerschulischen Bildungsarbeit, wo wir Seminare machen mit Jugendgruppen, mit freiwilligen Gruppen. Und unser Ansatz dahinter ist, dass wir letztlich junge Menschen befähigen wollen, Menschenrechtsverletzungen zu erkennen und empowern wollen, auch sich für Menschenrechte einzusetzen. Und Betroffene zu schützen, sich für Betroffene einzusetzen. Und das ist vor allem deswegen wichtig, weil wir eben häufig in unserer Arbeit erleben, dass oder auch im Gespräch dann mit diesen Jugendgruppen, dass Menschenrechte als etwas sehr Abstraktes wahrgenommen werden und als etwas mit sehr wenig Alltagsbezug. Und da setzen eben unsere Seminare an, um eben zu zeigen, dass Menschenrechte uns alle was angehen. Und dass wir alle auch in der Verantwortung stehen, damit diese auch konsequent durchgesetzt werden.
Das sind ja auf jeden Fall sehr viele verschiedene Ebenen, auf denen ihr da agiert. Sehr viele verschiedene Bereiche, die ja, ihr in eurer Arbeit abdeckt, aber auch abdecken müsst. Was du jetzt auch schon alles erzählt hast, das sind ja rechtliche, politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Faktoren, die da irgendwie, ja klar, gibt es für jeden Bereich, sage ich mal, irgendwie dann Spezialist und Spezialistin. Aber die hängen ja auch irgendwie alle zusammen. Würdest du sagen, oder hast du den Eindruck, dass es schwierig ist, dass ihr alle irgendwie diese verschiedenen Bereiche in eurer alltäglichen Arbeit vereinen könnt? Oder würdest du auch sagen, ist es wichtig oder wie wichtig ist es, dass sich eben Aktivismus, ich sag mal, auf all diesen verschiedenen Ebenen abspielt? Also dass ihr nicht nur sagt, wir machen jetzt nicht nur gesellschaftlich zum Beispiel Aufklärungsarbeit, sondern das Politische spielt ja auch mit rein. Also ja, das sind ein bisschen zwei Fragen. Also ist das einmal schwierig, das zu kombinieren und aber auch, wie wichtig ist es aber auch, dass ihr eben das all das kombiniert?
Es ist tatsächlich sehr schwierig, all das zu kombinieren, weil wir sind als Fion Deutschland, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so wirkt, eine kleine Organisation und auch ein kleines Team. Also in der Geschäftsstelle sind wir nicht mehr als eine Handvoll hauptamtlicher FachreferentInnen. Und natürlich ist es nicht immer möglich, all diese Ebenen zu bespielen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist auch für unsere Arbeit, ist die Netzwerkarbeit. Also wir sind in Netzwerken vertreten, wie dem Forum Menschenrechte, dem Forum Umwelt und Entwicklung, der Initiative Lieferkettengesetz, aber auch eben Netzwerken mit regionalem Schwerpunkt, wie dem Runden Tisch Zentralamerika, der Deutschen Menschenrechtskoordination Kolumbien, dem Runden Tisch Brasilien. Und diese Netzwerke sind, glaube ich, für all diese Organisationen wie Fion extrem wichtig, um da auch Wissen zu bündeln und auf Kräfte zu bündeln, um eben gemeinsam wirksam zu sein. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir als FIAN uns schon auch als Mitgliederorganisation verstehen. Also wir haben über 1000 Mitglieder. Und gerade bei Eil- oder Unterschriftenaktionen und bei diesen eher partizipativen Momenten auch unserer Arbeit erleben wir schon auch immer wieder, dass wir da sehr viel Rückendeckung auch kriegen, dass Mitglieder von uns als MultiplikatorInnen aktiv sind, diese Sachen verbreiten. Wir haben zahlreiche Lokalgruppen und Arbeitskreise, die letztlich unsere Arbeit in Basisgruppen auf lokaler Ebene umsetzen, also die lokal Veranstaltungen organisieren, die selber Podcasts produzieren und Radiobeiträge, die, wenn wir Speaker zu Besuch haben, eben auch sich beteiligen an diesen Rundreisen, um die Speaker in Kontakt zu kriegen mit zivilgesellschaftlichen Gruppen bei ihnen, vielleicht im Kreis oder mit lokalen Abgeordneten. Und genauso haben wir eben Arbeitskreise, die sich nochmal ganz spezifisch auseinandersetzen mit Agrarfragen oder mit juristischen Fragen oder mit regionalen, länderspezifischen Fragestellungen. Und das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Teil unserer Organisation, unserer Arbeit. Und ohne die Ehrenamtlichen, die MultiplikatorInnen und unsere engagierten Lokalgruppen und Arbeitskreise könnten wir auf jeden Fall nicht so wirksam sein, wie wir sind. Und ja, auch gerne ein Appell an alle HörerInnen, wenn ihr Lust habt, in einer Lokalgruppe aktiv zu sein oder eine neue Lokalgruppe zu gründen, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden und wir beraten dazu gerne.
Das war schon mal ein guter Aufruf. Du hast jetzt schon gesagt, dass das schon schwierig ist, so diese verschiedenen Bereiche zu kombinieren. In eurer täglichen Arbeit gibt es denn sowas, ja, wo du sagst, so, das sind so die großen Hürden, wenn man es jetzt mal, ja, jetzt mal davon absieht, diese verschiedenen Bereiche miteinander zu kombinieren, aber wo ihr so in eurer täglichen Arbeit merkt, da stoßt ihr irgendwie mit euren Möglichkeiten, aber ja, oder mit eurer Arbeit irgendwie so an eure Grenze auch?
Ja, die Antwort ist wenig überraschend. Ja, es gibt natürlich sehr viele Hürden. Ist halt die Frage sozusagen, wo ich jetzt anfange, wenn ich jetzt mal im Großen anfangen würde, würde ich sagen, wir befinden uns global auf jeden Fall in einer Krise der Menschenrechte und wir erleben weltweit, wie der Menschenrechtsschutz mehr und mehr ausgehöhlt wird. Und auch, wie Menschenrechte auch zunehmend abgelehnt werden und was natürlich aber auch darin begründet liegt, dass in der Vergangenheit Menschenrechte auch zunehmend instrumentalisiert wurden zur Absicherung von westlicher Herrschaft, zur Tarnung postkolonialer Interessenpolitik und natürlich ist es auch eine ganz schöne Aufgabe sozusagen auch die Menschenrechte dahingehend wieder zurückzugewinnen. Ja, und genau, also diese Krise der Menschenrechte ist natürlich auch eingebettet in eine Zunahme von globalen Herausforderungen. Wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Umweltkrise, wir haben eine Biodiversitätskrise, wir haben Sozialabbau, wir haben geopolitische Verschiebungen und das sind eben alles Herausforderungen, auf die auch zunehmend so autoritär regiert wird. Also wir haben in Europa und in Deutschland auf vielen Ebenen gesellschaftlichen Rechtsruck. Und in all diesen Zeiten ist es, sozusagen, wenn man für das, ich sage mal, für so ein Nischenthema wie das Recht auf Nahrung kämpft, ähnlich wie bei anderen Kämpfen auch, ist man natürlich sehr schnell in der Rolle, dass man eigentlich nur Abwehrkämpfe führt und eigentlich dabei ist, überall Brände zu löschen und so das Schlimmste zu verhindern. Und trotzdem ist es eben unserer Perspektive nach extrem wichtig, auch wieder in die Rolle zu kommen, selber Themen zu setzen, Lösungsansätze zu erarbeiten und in gesellschaftliche und politische Debatten einzubringen. Und deswegen freut es mich, wenn ihr dann auch so Podcasts macht, wie zum Beispiel mit dem Professor Andrioli, der ja sehr gut berichten kann, auch aus Good Practice-Beispiele aus Brasilien, beispielsweise im Bereich der Agrarökologie. Und genau, und Menschenrechte sind da, glaube ich, ein sehr wichtiger Kompass. Also weil es eben genau darum geht, ne, diesen normativen Kern wieder herauszustellen. Also weil Menschenrechte heißen nichts anderes als ein universell gültiger Rahmen für uns alle, der eben die Freiheit und die Gleichheit und die Menschenwürde aller Menschen einfordert. Und zwar an jedem Ort, an jeder Zeit. Und das ist, glaube ich, so ein Antrieb, den ich habe und den wir auch bei FIAN haben. Das ist so der große Rahmen und ganz konkret haben wir natürlich Hürden, dass wir wahrnehmen müssen, dass zivilgesellschaftliche Räume zunehmend auch durch Konzerninteressen geleitet wird, also beispielsweise bei der FAO oder auch bei Foodbanks, dann sehen wir uns, ne, Kontext Klimakrise, Umweltkrise konfrontiert mit einer ganzen Bandbreite sogenannter falscher Lösungen. Also falsche Lösungen sind eben solche, die das eigentliche Problem nicht angehen, sondern eher den Menschen vorgaukeln, dass sie es angehen. Aber eigentlich lösen sie andere ernsthafte Probleme aus. Also gerade im Bereich des Klimawandels sehen wir eben, wie Monokultur, Baumplantagen hochgezogen werden, dass es einen internationalen Emissionshandel gibt, Klimaausgleichsfonds, Formen der datenbasierten, digitalen, intelligenten Landwirtschaft. Und es eben sind immer alles Lösungen, die gerade von Unternehmen und Regierungen propagiert werden, um Umweltkatastrophen zu vertuschen, die aber eigentlich auch von denselben Unternehmen und Regierungen verursacht werden. Also wir haben letztlich, erleben wir gerade, dass die Verursacher der Klimakrise gleichzeitig auch die Profiteure der Klimakrise werden, weil sie eben auch eben diese falschen Lösungen anbieten. Und diejenigen, die unter der Klimakrise am meisten leiden, also wie beispielsweise in Honduras, wo wir einen Fall begleiten, wo ich jetzt auch im Dezember war, wo Fischereigemeinden ja durch den Klimawandel die Lebensgrundlage entzogen wird, dass diese Gemeinden nicht nur diejenigen sind, die am meisten unter der Klimakrise leiden, sondern auch zunehmend betroffen sind von Klimaschutzmaßnahmen, weil eben in ihren Regionen Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden, ohne dass diese Gemeinden vorher konsultiert werden und da grundlegende Verfahrensrechte nicht eingehalten werden. Und ich würde sagen, das ist auch so eine Herausforderung, die gerade auch sozusagen gar nicht so einfach ist, auch der Öffentlichkeit zu vermitteln. Und die Welt wird immer komplexer und dementsprechend auch wird unsere Arbeit komplexer, aber wir geben unser Bestes und versuchen da dran zu bleiben.
Das klingt auf jeden Fall auch auf jeden Fall nach dem, dass ihr euer Bestes gebt. Und es ist auch so interessant für mich jetzt auch, weil ich meine, wir haben euch angefragt wegen Recht auf Nahrung, weil das zu unserem Themenblock passt. Und ich meine auch so, ja, so Fälle, die du jetzt angesprochen hast, da könnte man ja wahrscheinlich alleine eine ganze Folge zumachen. Das ist auch das Spannende irgendwie so, wenn ich so Folgen aufnehme hier für den Podcast, dass man gefühlt jede Folge 5 Anstöße hat, nochmal eine neue Folge dazu zu machen. Das ist natürlich alles super wichtig, was du gerade gesagt hast, und dass so Hürden und so Probleme auch einfach, ja, deutlich gemacht werden müssen, weil nur so kann man ja ihnen im besten Fall auch entgegengehen. Wenn man das Ganze jetzt einmal umdrehen möchte und vielleicht auch was Positives noch sagen möchte, wo gibt's denn irgendwie Bereiche oder irgendwie Fälle, die ihr jetzt kürzlich hattet oder, ja, so übergeordnete Bereiche, wo ihr sagt, da seid ihr mit eurer Arbeit in den letzten Jahren wirklich vorangekommen? Also da hat es wirklich auch positive Entwicklung gegeben?
Ich würde mal sagen, auf so einer strukturellen Ebene würde ich jetzt mal so 2 Prozesse nennen, wo ich sagen würde, die waren oder sind erfolgreich, aber natürlich mit Einschränkungen. Das eine ist, dass sozusagen dieser ganze Bereich menschenrechtliche Regulierung von Unternehmen, das ist ja sozusagen ein Kernanliegen von Menschenrechtsorganisationen, seitdem es sie gibt eigentlich. Und bisher gab es in Deutschland nicht sowas wie eine rechtliche Regulierung von Unternehmen. Und wir haben jetzt nach langer, langem Druck und langen, langen zivilgesellschaftlichen Impulsen und Veranstaltungen und Lobbygesprächen und Briefings und alles, was dazugehört, haben wir es jetzt endlich geschafft, dass es in Deutschland ein sogenanntes Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gibt. Das Gesetz, also das finden wir erstmal eine große Errungenschaft, weil es eben zum ersten Mal wirklich ein rechtlich bindendes Instrument ist. Es hat auch große Lücken und es ist, da wurde gerade zum Ende hin noch ziemlich rein lobbyiert von den Industrie- und Unternehmerverbänden. Und es ist sozusagen, es ist sehr ausbaufähig und wir hoffen darauf, dass die europäische Direktive jetzt dahingehend die Lücken nachbessert. Und trotzdem ist es ein Beispiel davon, wie eine jahrelange zivilgesellschaftliche Kampagne dann auch letztlich in ein politisches Resultat mündet. Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Pestizidexportverbot, was vielleicht manche Hörer und HörerInnen gar nicht so bewusst haben, ist, dass Deutschland und die Europäische Union ganz viele Pestizide, die inzwischen hier nach unseren Normen und Gesetzen verboten sind, weiterhin in die Länder des globalen Südens exportieren. Also alleine Bayer und BASF haben zweistellige Zahlen von Pestizidprodukten, die sie allein in Lateinamerika umsetzen. Und es ist eben auch schon eine lange zivilgesellschaftliche Forderung, dass diese hochgiftigen Pestizide, die nachweislich gesundheitsschädlich sind, die nachweislich umweltschädlich sind und die eben hier auch nicht mehr vertrieben werden dürfen und nur aus einer rein kolonialen Logik weiterhin in den globalen Süden verkauft werden, dass dieser Export eben verboten wird. Und wir haben jetzt erstmals einen gesetzlichen Entwurf vorliegen, einen Referentenentwurf, der genau das vorsieht. Und das ist noch nicht politisch noch nicht durch und das muss noch in die Kabinettsabstimmung und das muss noch durch den Bundesrat. Und trotzdem zeigt das irgendwie, ja, sind es Erfolge, an denen man sich hochziehen kann. Also wir haben in dem Zusammenhang letztes Jahr einen Brief koordiniert, wo über 300 Organisationen aus dem globalen Süden unterzeichnet haben an Cem Özdemir, wo genau eben dieses Gesetzesvorhaben gefordert wird, wo auch gefordert wird, wie das genau aussehen soll. Und genau, und auch hier an dieser Stelle, dieser Entwurf ist nicht so, wie wir uns den wünschen. Da sind viele Lücken und Schwachstellen drin, aber trotzdem ist es irgendwie ein Beispiel davon, wie unsere Arbeit wirksam wird und ein Beispiel, an dem man sich auch ein Stück weit hochziehen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man das auch sieht, also dass man sich jetzt auch davon, wie du sagst, nicht entmutigen lässt. So, das ist vielleicht noch nicht perfekt, aber es ist ja schon mal einfach ein wichtiger Anstoß. So, man muss ja irgendwo mal anfangen. So, also man kann ja nicht immer nur, ich sag mal, mit der Erwartung drangehen, so das ist schon total ausgereift und perfekt, so wie wir es jetzt einreichen. Aber es ist ja schon mal wichtig, dass es ja so Organisationen zum Beispiel wie euch gibt, die so einen Wandel überhaupt erstmal anstoßen.
Das Wichtige, glaube ich, an der Stelle ist auch, dass diese Gesetze und Normen, auf die wir dann sozusagen, die wir dann jahrelang politisch fordern und auf die wir einwirken, dass es dann eben auch eine aktive Zivilgesellschaft gibt, die eben genau auch die Umsetzung dessen dann auch kontrolliert. Also ein konkretes Beispiel noch aus meiner Arbeit ist, FIAN ist Teil des Koordinierungskreises ILO 169, also die ILO 169 ist eine Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation zum Schutz indigener Völker und Deutschland hat die sehr lange nicht ratifiziert mit dem Argument, in Deutschland gibt es keine Indigenen und wir haben aber als Zivilgesellschaft eben doch gesagt, doch, ihr müsst das ratifizieren. Und zwar erstens, um als gutes Beispiel voranzugehen und zweitens betrifft auch sozusagen im Bereich der Außenpolitik, im Bereich der Wirtschaftspolitik, im Bereich der Rohstoff- und Energiepolitik, im Bereich der Verkehrspolitik, im Bereich der Landwirtschaftspolitik, also wenn wir über Pestizidexporte reden und wen betreffen die eigentlich, in sehr, sehr vielen Bereichen, ne, und auch wieder dieser extraterritoriale Aspekt, in sehr vielen Bereichen deutscher Politik sind indigenen Rechte relevant. Und jetzt hat Deutschland ratifiziert, endlich, Ende letzten Jahres, und sagt aber mehr oder weniger zwischen den Zeilen, dass es eine Solidarratifizierung war, eben um sich solidarisch zu erklären mit Indigenen auf der ganzen Welt. Und wir sind halt weiter dran und unsere Arbeit von diesem ILO-Koordinierungskreis, der sich ursprünglich mal gegründet hat, mit dem einen politischen Ziel, nämlich die Ratifizierung durch Deutschland, das haben wir inzwischen. Aber wir hören jetzt eben nicht auf mit unserer Arbeit, sondern eigentlich fängt unsere Arbeit jetzt erst an. Und eigentlich fängt es jetzt an zu gucken, okay, was macht Deutschland denn jetzt konkret? Durch diese Bindung an die ILO 169, was bedeutet das beispielsweise für Kohleimporte aus Kolumbien? Was bedeutet das für Energie- und Klimapartnerschaften? Was bedeutet das für Klimapolitik? Und was bedeutet das eben für Landwirtschaftspolitik und auf ganz vielen politischen Ebenen? Genau deswegen glaube ich ganz wichtig auch diese ganze Einhaltung und konkrete Implementierung, dass man da wachsam bleibt und das weiter kritisch beobachtet und begleitet.
Du hast jetzt gerade schon auch die Thematik der Indigenen angesprochen. Da ging es auch in unserer letzten Folge ziemlich viel drum, weil ja auch Professor Andrioli ist ja Brasilianer und hat mit uns ja viel über die Situation, die Bedeutung der Indigenen, auch beim Thema Food-Souveränität gesprochen oder beim Thema Recht auf Nahrung gesprochen. Jetzt bist du ja auch Referent für Lateinamerika. Was macht denn diese Region für dich so besonders bei dem Thema? Oder ja, ich weiß jetzt nicht, ob besonders das richtige Wort ist, aber ja, gerade so im Vergleich mit der Arbeit in Deutschland, was würdest du denn sagen, mir fällt gerade kein anderes Wort als besonders ein. Was macht diese Region gerade ja in Bezug auf irgendwie Arbeit in Deutschland im Vergleich so besonders, so anders?
Lateinamerika und die Karibik. Ich sage das jetzt bewusst so zusammen, weil die Karibik tatsächlich oft leider sehr unsichtbar bleibt, sozusagen in dieser regionalen, also sozusagen in der Assoziation, was ist eigentlich Lateinamerika, sind aus meiner Perspektive eigentlich so eine Art Kaleidoskop. Also sowohl was Ursachen von Hunger und Ernährungsunsicherheit angeht, aber auch in Bezug auf soziale Bewegungen und Kämpfe für soziale Menschenrechte. Also nicht umsonst stammen halt Gegenentwürfe wie das Konzept der Ernährungssouveränität aus Lateinamerika. Also sind dort entwickelt, weiterentwickelt und geprägt worden. Das ist, glaube ich, sehr zentral. Kurz sozusagen zum Kontext, zum trocken quantitativen Teil Ernährung und Lateinamerika. Lateinamerika ist in der Tendenz, wenn man die offiziellen Berichte der FAO nimmt, die Weltregion, wo die Hungerzahlen die letzten 10 Jahre am meisten gestiegen sind. Also allein in Südamerika haben sich die Hungerzahlen seit 2015 verdoppelt. Und hinzu kommt, dass auf keinem anderen Kontinent auch eine so große Diskrepanz herrscht in Bezug auf intersektionale Machtstrukturen. Also Frauen sind deutlich häufiger von Ernährungsunsicherheit betroffen als Männer. Indigene und afrodezente Völker sind überdurchschnittlich proportional von Ernährungsunsicherheit betroffen. Und diese Ernährungskrise, die wir beobachten können, drückt sich nicht nur in Hungerzahlen aus. Und das ist im lateinamerikanischen Kontext eben auch relevant, auch um die sozialen Bewegungen zu verstehen, sondern die Ernährungskrise ist ganz eng auch mit der Gesundheitskrise verknüpft. Also in eigentlich allen Ländern gibt es extreme Probleme mit ernährungsbedingten Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und zum Beispiel die hohe Todesrate in Bezug auf Covid in einem Land wie Mexiko lässt sich genauer darüber erklären, weil eben ganz viele Menschen schon vorher ernährungsbedingte Vorerkrankungen hatten. Und diese Ernährungsfrage, ne, also wenn wir auch wieder zu dem Punkt kommen, Menschenrecht auf gesunde Ernährung, auf angemessene Ernährung, ist eben in Lateinamerika durch die soziale Ungleichheit, glaube ich, in keiner anderen Weltregion ist die Ernährungsfrage so stark auch mit einer sozialen Frage und mit einer Klassenzugehörigkeit eben verbunden. Und in vielen Teilen Lateinamerikas ist angemessene Ernährung ein Privileg und weit davon entfernt, ein Menschenrecht zu sein. Woran liegt das? Also was könnten so die Gründe sein für Ernährungsunsicherheit in Lateinamerika? Das wäre auch wieder eine eigene Podcast-Folge, deswegen versuche ich es kurz zu machen. Ich würde, glaube ich, so 4 Achsen identifizieren. Das eine ist, und das ist ganz, ganz zentral, ist die Landfrage. Also Lateinamerika und die Karibik verfügen über ein großes Reichtum an Biodiversität und über extrem fruchtbares Land. Aber dieses Land ist extrem ungleich verteilt. Also in der ganzen Region besitzen schätzungsweise 1% der Bevölkerung besitzt über die Hälfte der produktiven Flächen. Wenn wir uns den Fall Paraguay ansehen, liegen 94% des Ackerlandes in den Händen von großen Betrieben und der Agrarindustrie und nur 6% sind unter der Kontrolle von indigenen und kleinbäuerlichen Familien. Also, ne? Und es sind eben die indigenen und kleinbäuerlichen Familien, die die Nahrungsmittel produzieren und die großen Betriebe und die Agrarindustrie produzieren sogenannte Cash Crops und exportorientierte Monokulturen. Genau, hier ist eben offensichtlich, dass es eben eine direkte Folge der jahrhundertelangen Kolonisierung ist, aber auch verstärkt wurde durch spätere Landenteignungen, also das Phänomen, wenn wir bei vielen von Landgrabbing sprechen. Und dieses fehlende Land ist sozusagen natürlich einerseits, hat es eine existenzielle Bedeutung, weil das für viele die einzige Möglichkeit ist zu ernähren, Also mehr als die Hälfte der Bevölkerung Lateinamerikas lebt von der Landwirtschaft und versorgt darüber hinaus auch die lokale Bevölkerung mit Lebensmitteln. Das heißt, wenn dieses Land geraubt wird, fällt eben eine Ernährungsquelle weg. Und Land ist aber, weil du gerade auch schon das Thema Indigene nochmal angesprochen hattest, Land ist auch in Lateinamerika häufig mehr als nur ein Stück Ackerfläche. Also Landbesitz geht einher mit kultureller Identität, mit sozialer Identität. Und gerade bei Indigenen hat Land auch eine gewisse spirituelle Bedeutung und ist Teil einer ganzheitlichen Weltanschauung. Und es widerspricht so ein bisschen auch dieser strengen kapitalistischen Trennung, eigentlich, die wir haben, ne, von Natur und Mensch. So, aber das ist jetzt vielleicht ein Land-Exkurs, der ein bisschen zu weit geht. Genau, und aber gerade dieser Anbau sozusagen für exportorientierte Monokulturen und Verdrängung von traditionellen Ernährungsweisen bringt ein weiteres Problem mit sich, nämlich einen extrem hohen Einsatz an Pestiziden und auch an deutschen Pestiziden. Und das bringt uns eigentlich so zur zweiten Achse. Und das ist nämlich die Klima-, Umwelt- und Biodiversitätskrise. Also wir haben in Lateinamerika eine extrem hohe Fragilität gegenüber Klimaveränderungen. In manchen Teilen beobachten wir, wie zum Beispiel dem Trockenkorridor in Zentralamerika, beobachten wir Ernteausfälle von bis zu 70%. Wir haben sehr kaputte Böden, eine hohe Bodendegradation durch Entwaldung und Monokulturen. Und wir haben eben weit verbreitete Wasser- und Ressourcenkonflikte zum Bergbau, der um sich greift. Dann haben wir drittens natürlich ungerechte Handelsstrukturen. Also ein aktuelles Beispiel ist das EU-Mercosur-Abkommen, was ja aktuell verhandelt wird, was letztlich im Kern nichts anderes heißt als mehr Export von Soja und Rindfleisch aus dem Mercosur-Raum und mehr Import von Pestiziden und Autos aus Europa. Ne? Also es manifestiert letztlich genau auch diese koloniale Verteilung von, wo werden die Rohstoffe extrahiert und wo bleibt die Wertschöpfung. Dann haben wir seit den 70er Jahren und mit dem Einzug des Neoliberalismus in Lateinamerika eine fehlende soziale Sicherung, also einen sehr hohen informellen Sektor, Niedriglohnsektor, Abbau von staatlichen Strukturen. Also Menschen, die auch kein Land haben, haben eigentlich auch kaum eine staatliche Unterstützung. Und der letzte Punkt, der finde ich sehr wichtig ist und der auch Lateinamerika nochmal ein Alleinstellungsmerkmal gibt, ist in keiner anderen Weltregion haben wir eine so hohe Kriminalisierung von Menschenrechts- und UmweltverteidigerInnen. Also 2/3 aller Morde gegen Menschenrechts- und UmweltverteidigerInnen weltweit finden in Lateinamerika statt. Also 1200 Menschenrechts- und UmweltverteidigerInnen wurden im letzten Jahrzehnt in Lateinamerika umgebracht, ermordet. Und die meisten davon sind straflos geblieben. Und der Großteil dieser Morde ist eben genau im Kontext von Verteidigung von Territorium gegen Bergbau, gegen industrielle Landwirtschaft, gegen Monokulturen. Und der Kampf wird eben extrem kriminalisiert, wird immer gefährlicher. Und das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, den man bei dieser Menschenrechtsarbeit in der Region immer auch auf dem Schirm haben muss.
Ja, sehr, sehr spannend. Also es ist jetzt so eine Region, mit der ich mich zum Beispiel jetzt gar nicht auseinandergesetzt habe vor diesem Themenblock, wie gesagt, letzte Folge kam schon auf, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannende Aspekte, die du da nennst, gerade so der letzte Fakt mit den vielen Morden. Ich glaube, das ist auch sowas, was einem, wenn man sich jetzt nicht so in dem Feld, sag ich mal, unterwegs ist wie du, gar nicht so bewusst ist, dass das tatsächlich so präsent ist. Jetzt haben wir es ja eben, oder habe ich es eben schon angeteasert, es soll doch noch ein bisschen um diesen internationalen Aspekt von FIAN gehen. Ihr seid ja eine sehr internationale Organisation. Besteht bei euch viel, also so im Alltag oder so generell, besteht da auch viel Zusammenarbeit oder auch Austausch zwischen den verschiedenen Ländern? So, wenn es um Kampagnen geht, wenn es um Fälle geht, die ihr bearbeitet, also ist das relativ, ich sag mal, lokal in Anführungsstrichen in Deutschland oder ist da auch sehr viel Kooperation?
Genau, also FIAN hat Strukturen in über 20 Ländern, die genaue Zahl kann ich leider gerade nicht sagen. Und das sind zum größten Teil Sektionen, also wie wir auch. Also wir sind bei FIAN Deutschland ein eingetragener Verein. Aber das sind zum Teil auch nur in Anführungszeichen sogenannte Seed Groups. Das liegt daran, dass es auch Länder gibt und staatliche Kontexte gibt, wo es eben einfach nicht so einfach ist, mal eben eine Nichtregierungsorganisation zu gründen und offiziell anzumelden, wie so ist es aktuell beispielsweise in Guatemala der Fall. Also es ist eine Vierengruppe, aber sie sind eben keine offizielle Sektion. Aber da unterscheiden wir jetzt in unserer Zusammenarbeit auch nicht. Und wir haben eben das internationale Sekretariat, das sitzt in Heidelberg und das koordiniert einerseits die Arbeit auch zwischen den Sektionen und bringt sich aber auch bei internationalen Prozessen ein, also ne, zum Beispiel beim Welternährungsrat in Rom oder bei den Vereinten Nationen in Genf. Und mit den konkreten anderen vier Sektionen haben wir natürlich auch immer im Rahmen der Fallarbeit zu tun. Also wenn wir beispielsweise unsere Fallarbeit in Honduras machen, der Fall zu den Fischereigemeinden, den ich eben angesprochen hatte, dann passiert das natürlich immer in Abstimmung mit der Sektion von vier in Honduras. Und mit denen sind wir dann im Austausch darüber, die stellen uns die ersten Informationen zur Verfügung und mit denen sprechen wir dann auch die einzelnen Schritte ab. Fälle wie jetzt zum Beispiel diese Pestizid-Exportverbotskampagne, da haben wir natürlich versucht, alle vier Sektionen mit ins Boot zu holen, damit die es wiederum in ihren Ländern und Regionen verbreiten, multiplizieren, damit wir eben möglichst viele Unterschriften bekommen für dieses Vorhaben. Deswegen kommt es manchmal vor, dass man sozusagen mit allen Sektionen was zu tun hat. Ich habe eher mit den lateinamerikanischen Sektionen natürlich zu tun, andere Kolleginnen von mir dann eher mit südostasiatischen Sektionen oder afrikanischen Sektionen. Es gibt auch eine FIAN-Europe-Gruppe, die sich einmal im Jahr trifft, wo die europäischen Sektionen eben so ein bisschen so innereuropäische Fragen miteinander debattieren. Genau, es ist das ist so ungefähr die Struktur von uns.
Ja, spannend auf jeden Fall. Auch, ich denke mal, auch für euch Mitarbeitenden da, dass man irgendwie immer auch so im Austausch ist mit den anderen Ländern. Wir kommen jetzt tatsächlich schon zur letzten Frage. Du hast es auch eben schon, ich meine, du bist ja auch Referent für Bildungsarbeit, da kannst du da bestimmt auch was zu sagen. Auch wir bei Masifunde, wir haben immer so diesen Changemaker-Ansatz, deswegen ist unsere letzte Frage im Podcast immer dieses, ja, wir wollen ja den HörerInnen auch irgendwie sowas mitgeben, so ein Anstoß irgendwie, jetzt nicht nur gedanklich, sondern vielleicht auch aktivistisch, irgendwie so ein Anstoß, sich für das Thema der Folge irgendwie, ja, einzusetzen, mitzumachen, mitzugestalten auf eine Art und Weise. Wie gesagt, du hast es eben schon angesprochen, auch mit den Lokalgruppen, aber jetzt nochmal so zusammenfassend als Abschluss, was würdest du denn sagen, wie kann sich jeder und jede Einzelne in diesem Bereich Recht auf Nahrung, Food-Souveränität, wie kann man sich da einsetzen, um vielleicht Teil des Wandels zu sein oder einen gewissen Wandel auch einfach anzustoßen?
Insgesamt gibt es, glaube ich, auch, wie du eben schon gesagt hast, sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Ebenen. Und vielleicht jetzt einfach nochmal ein kurzer Einblick in die Auseinandersetzung mit unseren Fällen, wo man auch diese Ebenen nochmal sieht. Weil häufig drehen sich die Debatten auch in der Bildungsarbeit dann doch häufig irgendwie um das Für und Wider individueller Konsumentscheidungen. Und das ist eben ein Ansatz, wo wir merken, da stößt man dann auch an Grenzen. Und dass die Verantwortung, die man hat, eben doch weitergeht. Also ein Beispiel ist beispielsweise der Cerrado in Brasilien. Das ist das zweitgrößte Biom nach dem Amazonas, wo allein zwischen 2013 und 2015 fast 20.000 Quadratkilometer in Agrarfläche umgewandelt wurden und eben entwaldet wurden. Das ist so die Größe von Hessen in 3 Jahren. Und wenn man diesen Fall vorstellt, dann dominiert eben immer dieser Konsumentinnenblick. Also wir als Verbraucher von Soja, unsere Massentierhaltung in Deutschland. Und ja, das ist richtig. Und trotzdem muss man sich eben auch anschauen, dass Europa der größte Investor in Soja und in Rindfleisch in Brasilien außerhalb Lateinamerikas ist. Also 9 Milliarden US-Dollar fließen jährlich aus Europa in Rindfleisch und 5 Milliarden US-Dollar in Soja. Und unter anderem hat in einer Region, der sogenannten Matopiba-Region, auch die deutsche Ärzteversorgung Ostwestfalen-Lippe 100 Millionen US-Dollar investiert, um eben dort Sojaplantagen auszubauen. Das zeigt eben, dass Sachen doch komplexer sind und nicht nur, dass es eben nicht nur um diese One-Way-Lieferketten, Konsumentscheidungen geht, sondern man sich eben auch bei diesen Fällen stärker auch beispielsweise Finanzflüsse anschauen muss. Das Gleiche ist bei einem Fall in Paraguay, wo im Chaco, im Westen von Paraguay, die Fläche abgeholzt wurde ungefähr 200 Mal der Bayerische Wald. Und auch hier, also alleine 30 Fußballfelder werden täglich für den Export von Grillkohle in die EU abgeholzt. Und auch hier treffen wir immer auf diesen KonsumentInnenblick, ne? Mit Grillkohle und Fleisch und Soja. Und auch das stimmt alles. Und trotzdem ist es uns eben auch wichtig zu betonen, dass die Deutsche Entwicklungsbank, die DEG, eben Anteile besitzt an Paiko beispielsweise. Paiko ist der größte, einer der größten, der zweitgrößte Landbesitzer in Paraguay mit 145.000 Hektar Land. Und wir haben erst kürzlich eine Studie herausgebracht, die aufzeigt, wie eben Paiko-Farmen seit dem Einstieg der Deutschen Entwicklungsbank Schauplatz von Entwaldung und Landkonflikten sind. Ne? Und wieso erzähle ich das gerade? Ich erzähle das, weil wir eben auch dazu ermutigen wollen, nicht nur über eigene Konsumentscheidungen nachzudenken, die natürlich auch wichtig sind, weil wenn wir auch politische Regulierungen und auch Verbote vielleicht fordern, dann brauchen wir natürlich auch eine kritische Gesellschaft, die das mitträgt. Aber wir wollen eben auch an dieser Stelle auch mit diesen zwei Beispielen dazu ermutigen, auf PolitikerInnen zu gehen, staatliche EntscheidungsträgerInnen und auch Durchführungsorgane von Deutschland anzusprechen, kritische Nachfragen zu stellen, sich anzuschauen, okay, was passiert eigentlich mit unseren Entwicklungsgeldern, was passiert eigentlich, wie verhält sich eigentlich Deutschland menschenrechtlich in Ernährungsfragen. Und drei Kampagnen aktuell, über die ich teilweise auch schon gesprochen habe, EU-Mercosur-Abkommen stoppen, die EU-Direktive zum europäischen Lieferkettengesetz, Pestizidexporte, das sind alles drei Kampagnen, die laufen noch, ja, die sind politisch noch nicht durch und da können wirklich alle einfach mal nachfragen bei ihren lokalen Bundestagsabgeordneten beispielsweise, was da die Position ist, wie man sich dazu verhält, warum das wichtig ist. Und darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, Alternativen aufzubauen, also gerade im Ernährungssektor und du hattest gerade auch schon die Bildungsarbeit angesprochen und ob es jetzt die Landwirtschaft ist, ob es die Gastronomie ist, ob es der Vertrieb ist, also in vielen Bereichen kann der Ernährungssektor anders organisiert werden und menschenrechtsbasiert organisiert werden und diese positiven Beispiele müssen auch gar nicht erst erfunden werden. Die gibt es ja an vielen Stellen, sondern es geht halt vielmehr darum, auch diese progressiven Changemaker Aspekte, ne, wie du sie gerade genannt hast, denen Sichtbarkeit zu verschaffen und denen eine Bühne zu geben. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe von Bildungsarbeit, weil wir auch in Bezug auf die Hürden, und die ich auch angesprochen hatte, ne, die sozusagen die auch die großen globalen komplexen Fragestellungen, die wir haben, weil es da eben auch häufig eine gesellschaftliche Ohnmacht gibt und ein Gefühl von so dieses There is no alternative. Und das kann eben durchbrochen werden, indem man diese positiven Beispiele nennt. Und eben so ein There is no alternative zu wenden, vielleicht zu einem There are many and real alternatives. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Aufgabe von dieser Bildungsarbeit. Genau, und nicht zuletzt würde ich, glaube ich, auch nochmal da auch gerade bei unserer Arbeit, und du hattest ja auch gefragt nach Unterschieden, vielleicht, was macht uns als Nordsektion anders als eine Südsektion, auch wirklich im Fall Lateinamerika zum Beispiel, auch vom Süden auch zu lernen, was das angeht. Also wir in Deutschland beispielsweise machen aktuell leider sehr wenig zum Thema Ernährungsarmut in Deutschland, sondern wir haben eher diese extraterritoriale Perspektive. Was aber nicht heißen soll, dass es in Deutschland keine Probleme in Bezug auf Ernährungsunsicherheit gibt. Ganz im Gegenteil, also auch in Deutschland gibt es Ernährungsunsicherheit und wir haben das Inflationsproblem, wir haben folgenden Zulauf auf Tafeln landesweit und es hat sich jetzt in Deutschland, im Landwirtschaftsministerium hat sich jetzt ein Recht auf Nahrung-Referat gegründet. Und wo wir eben dazu ermutigen, auch zum Beispiel aus Erfahrungen in Brasilien zu lernen. Also, ne, wo in Brasilien mit Ernährungsräten es geschafft wurde, innerhalb von 10 Jahren Brasilien von der FAO-Hungerkarte zu streichen, wo es ein Schulspeiseprogramm gibt, wo Schulkinder, Jugendliche, Studierende versorgt werden, täglich kostenfrei mit regionalen, gesunden Lebensmitteln aus von lokalen ProduzentInnen. Wir haben aus Brasilien die Landlosenbewegung, die der größte Bio-Reisproduzent in Lateinamerika ist. Das sind eben alles Aspekte, wo wir, glaube ich, auch hier für unsere Arbeit hier und für die Aufgaben, die wir hier vor uns haben, auch ganz viel lernen können und nicht immer nur sozusagen auf die Region zeigen, als da werden Menschenrechte verletzt, sondern dass es dort eben auch ganz viel diese Gegenentwürfe gibt.
Ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz oder ja, Gedankenanstoß, mit dem wir diese Folge beenden können. Ich meine, wir haben schon gesagt, wir könnten wahrscheinlich noch entweder 3 Stunden weiterreden oder noch 3 andere Folgen machen. Aber ja, ich glaube, du hast mir auf jeden Fall und ich glaube auch den HörerInnen einiges an Informationen und Gedankenanstößen und Hintergründe mitgegeben. Deswegen, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns diesen Einblick zu geben in deine Arbeit, in eure Arbeit. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke schön an euch für die Einladung und bis bald, hoffentlich mal bei einer neuen Folge über eins dieser vielfältigen Themen, die wir jetzt nur leicht anschneiden konnten, leider.
Ja, und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand diese Folge wirklich sehr spannend, die verschiedenen Bereiche, auf die Marian eingegangen ist. Ja, vor allen Dingen so dieses, wie die verschiedenen Menschenrechte halt einfach zusammenhängen und wie wichtig es dann auch ist, dass man auf politischer, aber auch wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und rechtlicher Ebene sich für diese Menschenrechte eben einsetzt und dass auch Deutschland da nicht in einem luftleeren Raum agiert, sondern dass auch einfach die Länder auch total zusammenhängen. Deswegen glaube ich, dass wir alle viele interessante Gedankenanstöße bekommen haben. Wenn ihr euch zu dem Thema noch mehr informieren wollt, dann guckt auf jeden Fall auf der Webseite von FIAN vorbei. Das verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes oder auch auf deren Social-Media-Seiten. Wenn ihr noch mehr Informationen zu dem Podcast haben wollt, auch zum Beispiel zu der Folge jetzt heute, dann guckt auch gerne auf unserer Website bei masifunde.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account. Da werden wir FIAN auch noch verlinken. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram Feedback zur Folge geben oder ihr schreibt uns eine Mail unter podcast@masifunde.de. Das war heute auch noch nicht die letzte Folge in dem Themenblock. Es wird auf jeden Fall noch eine, vielleicht sogar 2 kommen. Deswegen, es bleibt weiter spannend. Also hört auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.